Lisa, du warst gestern bei Margarete Stokowski in der DESI. Die hat da gelesen aus ihrem Buch Die letzten Tage des Patriarchats. Ich habe auch mal reingelesen. Spannend, echt cool. Wie war sie denn so, die Margarete?
Ja, eine sehr unprätentiöse, coole Frau, der ich wunderbar zuhören konnte vor allem. Mir fällt ja immer wieder auf, dass ich vor allem älteren Männern ganz schlecht zuhören kann. Ich schweife dann immer ab, aber bei ihr war an ihren Lippen gehangen. Was mir aufgefallen ist, dass sie sehr, sehr selten lächelt. Da habe ich mich schon gefragt, warum ist das eigentlich so?
Können wir gleich noch ausführlich drüber sprechen, überhaupt über ihren Auftritt und auch über das, was dich so beeindruckt hat an ihr. Ich finde sie auch eben, wie gesagt, ziemlich beeindruckend, aber manchmal auch schwierig so. Also wir werden drüber diskutieren. Ansonsten haben wir heute irgendwie so eine Gemischtwarensendung. Irgendwie.
Ja.
Also wir machen heute mal alle möglichen Themen, denke ich, oder? Es geht um
Genau.
Ponys und Dessous und ja, um alles Mögliche.
Ja, ein Rundumschlag.
Genau.
Los geht's.
MWD. Männlich, weiblich, divers. Der Feminismus-Podcast von nordbayern.de. Mit Lisa Susuhan und Ute Möller.
Ja, herzlich willkommen zu MWD, männlich, weiblich, divers, unserem Feminismus-Podcast. In der letzten Folge hatten wir Markus Ganserer zu Gast, der Grünen-Politiker. Wir haben ihn sehr ausführlich interviewt, wir haben ihn reden lassen und er hat sich auch nochmal persönlich bei uns dafür bedankt, dass er so viel Redezeit bekommen hat. Ich finde auch, das war total wichtig und richtig, dass wir so ausführlich mit ihm gesprochen haben. Es gab Reaktionen, die einen haben gesagt, es war viel zu lang. Eine Kollegin meinte, sie hat sich das versucht im Auto anzuhören, aber sie hatte keine Geduld. Andere meinten, es war total interessant und spannend und ein super Thema, weil wir eben endlich auch mal das D in unserem Titel MWD behandelt haben. Gab es bei dir in deinem Umfeld Reaktionen, Ute?
Also mir hat eine Freundin geschrieben, dass sie sich vorher mit diesem Thema Gender und Diversity und überhaupt mit Geschlecht und Identität noch gar nicht so beschäftigt hatte und es deshalb wahnsinnig spannend gefunden hat und sehr informativ. Und ich muss sagen, ich habe auch viel gelernt irgendwie in unserer letzten Folge. Und ja, also Markus Ganserer scheint jetzt auch wirklich offensiver als Frau rauszugehen. Er ist eben auch im Bezirksverband Mittelfranken von den Grünen jetzt als Tessa Ganserer präsent und lebt jetzt dort seine Rolle als Frau. Und ich bewundere nach wie vor für mich ist es schon ein krasser, mutiger Schritt. Und habe das Gefühl, wir konnten da vielleicht sogar ein bisschen mit pushen, dass er das jetzt offensiver lebt. Und ja, das finde ich cool. Also,
Ja, absolut. Ja, ansonsten freuen wir uns auch, dass unser Podcast Gehör findet, denn wir wurden neulich angefragt, eine Podiumsdiskussion zu moderieren zum Thema Frauen zwischen Rassismus und Sexismus. Wir hätten das gerne gemacht, aber leider waren wir anderweitig verpflichtet. Aber es ist schön, dass unser Podcast jetzt auch schon solche Kreise zieht, dass wir jetzt sogar schon außerhalb unseres kleinen, kargen, trostlosen Studios, ja, wohin eingeladen werden von der Georg-Vollmer-Akademie in dem Fall.
ja, es ist, glaube ich, schon noch eine Lücke. Es gibt nicht so viele Frauen, die sich so offensiv halt öffentlich auch mit dem Thema beschäftigen. Und ich war jetzt auf einer Reise in Kuba mit vielen Kollegen, fast alles Frauen. Habe dann natürlich auch erzählt von dem MBD und die haben auch gleich gesagt, boah, tolle Idee. Eben alles auch Journalistinnen. Und die haben gesagt, super, und das fehlt, und ja, eine tolle Sache. So von wegen, ja, hätten wir auch drauf kommen können, vielleicht. Und ja, es macht einfach auch Spaß, mit Frauen darüber zu diskutieren, was sie sich dann da noch so für Themen wünschen, was ihnen wichtig ist. Und es ist auch so für mich so eine gute Plattform, dass wir machen den Podcast und dann kann ich gut mit anderen Frauen noch so anknüpfen. Weißt du, dann bin ich gleich so auf der Ebene, ja, lass uns mal über Frauen in unserer Gesellschaft sprechen. Es schafft auch so Nähe, so
Ja.
ein Medium, und das finde ich auch total
Ja.
schön.
Ja, ich glaube, dass wir auch der einzige Verlag sind in Deutschland, die einen Feminismus-Podcast machen. Es gibt noch zwei andere Podcasts, die sind aber von Privatpersonen. Und ja,
Ja,
ist
machen wir schon
schön.
gut, ne?
Ja. Super. So genug des Eigenlobs. Wir wollen über Margarete Stokowski reden. Sie war gestern, wie gesagt, zu einer Lesung da, hat aus ihrer Textsammlung gelesen. Und ich war dort, es waren mit mir noch circa, würde ich sagen, 100 andere Frauen da und circa 20 Männer. Ja, und es war ein total schöner, unterhaltsamer, vor allem auch kurzweiliger Abend. Also sie hat nicht nur gelesen, und wenn, dann waren, hat sie sehr kurze Texte vorgelesen, vor allem ihre Kolumnen. Und dann hat sie, um auch einen gewissen Mehrwert zu schaffen, weil diese Texte stehen alle online, uns auch viel über die Reaktionen auf diese Texte erzählt. Vor allem im Netz, vor allem von Hatern. Sie hat erzählt, wie sie damit umgeht. Und ja, das war sehr, sehr spannend.
Waren auch ältere Frauen da oder vor allem die Jüngere?
Es waren vor allem jüngere, alternative Frauen da. Und ich glaube, ich habe circa 4, 5 Frauen gesehen, die, bei denen ich jetzt sagen würde, die sind Ü50 gewesen. Mhm. Die eine hat ganz aufgeregt fotografiert. Ich war schon ein bisschen genervt, weil die vor mir saß und mit ihrem Handy wirklich sehr viel Licht produziert hat. Und die hat circa 100 Fotos von Margarete gemacht, wo ich auch dachte, langsam wird es aber jetzt auch so ein bisschen komisch, ein bisschen stalkermäßig. Aber vielleicht war sie einfach nur ein ganz großer Fan, was ich verstehen kann. Ich bin ja auch ein Fan von ihr, muss ich sagen. Und ich fand es dann schon toll, sie mal so in echt zu erleben, weil ich ihre Texte wirklich zu 100% nachfühlen kann, mich identifizieren kann, vor allem in ihr erstes Buch, Untenrum frei, ist für mich ein Goldschatz. Es sind so viele Passagen drin, die ich mir anstreichen will. Also ich habe das Buch jetzt einmal so schnell durchgelesen. Ich habe es ganz schnell gelesen, weil ich war so wissbegierig. Und jetzt will ich es aber nochmal gemütlich das zweite Mal durchlesen und dann mir auch alles anstreichen. Weil dieses Buch ist auch einfach super geeignet, um Argumente zu finden in Diskussionen über den Feminismus. Sie bietet so viele Fakten und so viele einfach super Argumente, die man immer wieder rausholen kann.
Du hast ja auch mit ihr einen O-Ton eingefangen, ne?
Ja, richtig. Also ein großes Thema für sie ist auch Gewalt an Frauen. Sie findet es unfassbar, und wir sollten es alle unfassbar finden, dass jeden 2,5. Tag wird eine Frau in Deutschland von ihrem Partner ermordet.
Es ist unfassbar.
Es ist unfassbar.
Ich kann die Zahl eigentlich nicht glauben. Das ist Wahnsinn.
Ja.
Das ist echt Wahnsinn.
Ich habe es dir vorhin erzählt, du hast gesagt, wirklich ermordet? Ist es nicht eher irgendwie Gewalt halt? Ich so, nee, ermordet. Ja. Und ich habe Margarete nach der Lesung gefragt, warum sie denn glaubt, woher das kommt, dass Gewalt an Frauen ein System hat. Ja, wir hören mal rein.
Also Margarete Stokowski jetzt für MWD. Wir nehmen unsere nächste Folge über das Thema Gewalt an Frauen auf. Und ich wollte einfach mal wissen, warum glaubst du denn, hat Gewalt an Frauen überhaupt System? Ist der Mann an sich ein so boshaftes Wesen? Ich kann mir das immer nicht vorstellen.
Das ist gar nicht so sehr eine Glaubensfrage, würde ich sagen, sondern es ist also nicht, ob der Mann ein böses Wesen ist, sondern ob Gewalt an Frauen System hat, weil wenn man sich die Statistiken einmal anguckt, dann sieht man, wie oft das passiert. Und in Deutschland wird im Moment jeden 2,5. Tag eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner ermordet. Und wenn es so wäre, dass wir das jeden Tag in den Tagesthemen sehen würden, und dann würden wir denken, krass, wie häufig das passiert, und das ist ja ein wahnsinniges Problem und das würde stimmen. Ja? Also wir hätten total recht mit dieser Einschätzung, dass das ein großes gesellschaftliches Problem ist. Und wir reden jetzt über Mordfälle, wir reden nicht nur über die Versuche, die natürlich noch viel mehr sind, und wir reden auch nicht über blaue, eingeschlagene Augen und weggehauene Zähne und gewürgte Frauen und Frauen, die eingeschüchtert werden von ihren Partnern und alles Mögliche. Es gibt sehr viele Fälle, die gar nicht erst angezeigt werden. Und wenn man sich da einmal die Kriminalstatistik anguckt, man muss überhaupt nicht so weit gehen zu sagen, jeder Mann ist ein potenzieller Frauenschläger oder Vergewaltiger oder was auch immer. Es reicht einfach, sich die Zahlen anzugucken, um zu sehen, dass Gewalt gegen Frauen immer noch sehr, sehr präsent ist. Und was dann halt häufig draus gemacht wird, ist, dass gesagt wird, naja, jeder Mann ist potenziell irgendwie gefährlich oder so. Das stimmt nicht. Ich meine, jeder Mann ist potenziell sehr gerne eingeladen, sich gegen diese Gewalt einzusetzen. Ja, das ist die einzige Message, die da für alle Männer drinsteckt. Und es stimmt natürlich, dass die Täter in Gewaltfällen sehr häufig Männer sind, und das ist aber nicht ein Angriff gegen Männlichkeit an sich, das einfach nur festzustellen, sondern das ist natürlich damit verbunden, wie werden Jungs erzogen. Ja? Ist es, wenn wir zum Beispiel in einer Gesellschaft leben, wo Jungs häufiger mit Waffen und Kriegskram spielen und nicht weinen sollen, sondern hart sein sollen. Und Mädchen, diejenigen sind, denen gesagt wird, oh, heute siehst du schön aus und irgendwie, man schenkt denen dann Schmuck und so und den Jungs irgendwie ein Schwert. Dann kann man sich schon überlegen, wo das dann auf Dauer hinführt, wer irgendwie das Gefühl hat, stark sein zu müssen und derjenige zu sein, der das Sagen hat. Und das hängt halt alles sehr stark damit zusammen. Das heißt nicht, dass in jedem Mann potenziell ein Schläger oder jemand drinsteckt, der irgendwie frauenfeindlich ist. Aber das heißt, dass es in unserer Gesellschaft sehr tief verankert ist, dass wir bestimmte Vorstellungen von Geschlechterrollen haben. Und das ist natürlich alles angesprochen, wenn es darum geht, was es heißt, dass Gewalt systematisch ist.
Super, vielen Dank.
Also was ich ja total spannend oder gut finde an Ihrem Statement, dass sie weggeht davon, von dieser plakativen Aussage, jeder Mann ist ein potenzieller Vergewaltiger oder so, sondern dass sie das wirklich differenziert. Das finde ich nämlich wichtig, weil es geht auch nicht darum, ein komplettes Geschlecht zu bashen, sondern man muss schon immer differenziert hingucken, Sozialisation und so weiter. Das finde ich gut und auch, dass sie sagt, eigentlich kann man von allen Männern aber eines verlangen, nämlich, dass sie sich gegen diese Form von Gewalt, gegen jede Form von Gewalt, wenn es angesagt ist, stellen und da Position beziehen. Und das teile ich total. Ich finde auch, wenn es zu dem Thema kommt, müssen wirklich eigentlich alle Männer sagen, geht für mich gar nicht. Und auch wenn sie bei Geschlechtsgenossen mitbekommen, dass abfällige Bemerkungen gemacht werden über Frauen, da einfach auch aktiv dagegen zu gehen. Also das finde ich, das wäre schon ein Schritt, weil ich glaube, das passiert oft einfach noch gar nicht.
Ja, was sie auch angesprochen hat, wo ich gerne nochmal tiefer mit ihr gegangen wäre, aber es war nicht möglich, weil wirklich viele Leute anstanden, um sich ein Buch von ihr signieren zu lassen, ich unter anderem auch, ist die Tatsache, dass Männer wohl kein anderes Ventil haben, weil sie aufwachsen damit, dass sie stark sein müssen und dass sie nicht weinen dürfen und anscheinend, weil sie keine Gefühle zeigen dürfen, durch ihre Sozialisation begründet, kommen dann diese Gewaltarien durch, wenn sie eben eifersüchtig sind oder Verlustängste haben. Meistens passieren ja diese Morde, wenn die Frauen die Männer verlassen. Das ist doch unglaublich. Ich habe auch mal gehört, dass die ganze Care-Arbeit, also nicht nur die Care-Arbeit, die wir eh schon kennen, sondern auch, dass wenn Männer über Gefühle reden, dann tun sie das nicht mit anderen Männern, sondern mit Frauen. Ja, also Frauen fangen dann diesen ganzen emotionalen Müll von den Männern ab, ja. Aber wenn Männer mal miteinander auch über Gefühle reden würden, dann wären nicht immer die Frauen diejenigen, die sich den ganzen Kram anhören müssen. Oder wenn Männer sich auch mal gegenseitig Zärtlichkeit und Trost spenden würden, sich mal umarmen würden. Und zwar nicht immer so, sondern wirklich mal. Ja. Ja, so wie Frauen, wie wir Frauen das eben auch machen. Dann hätten die Frauen erstens weniger Arbeit mit den Männern. Und vor allem diese unbezahlte Care-Arbeit halt, was ich schon Männern irgendwie zugehört habe, stundenlang in irgendwelchen Kneipen, ja. Und zweitens gäbe es dann vielleicht weniger Gewalt, oder was meinst du?
Also ich fand einen Gedanken mal spannend, was es eigentlich, bezogen auf Sexualität, was es eigentlich mit der männlichen Sexualität macht, wenn man sie immer so dämonisiert, pauschal und sagt, ach, die wollen ja irgendwie nur dominant sein und die wollen ja nur Sex wie in den Pornos und die wollen auch immer und jede, was das eigentlich auch mit der Sexualität macht. Nämlich vielleicht bringt man es dadurch genau in diese Richtung oder schafft Identitätsprobleme bei Männern, weil man sie auf diese Rolle, diese negativ besetzte Rolle so pauschal festlegt. Und das geht für mich so in eine ähnliche Richtung. Also Männer in der Erziehung eben bei den Jungs nicht sagen, ey, ein Junge weint nicht, ne, wenn man sich wehtut, sondern Gefühle sind in Ordnung, zeigt deine Gefühle. Das finde ich auch einen ganz wichtigen Schritt.
Ja, das hat sie auch gesagt, dass ganz viel in der Erziehung liegt. Weil ich sagen muss, ich habe früher auch mit Pistolen rumgeschossen. Aber deswegen bin ich jetzt nicht gewalttätig.
Ist die Frage, wo das auch herkommt. Also es gibt, ich habe mit einem Mann mal drüber gesprochen, der sagt, das ist noch so dieses Urverhalten, ja, dieses, er sagt, das ist halt wie noch bei den Sammlern oder bei den Jägern, wo halt die Männer die Tiere erlegen, weil sie einfach körperlich stärker sind als Frauen. Und er sagt, das steckt, keine Ahnung, ob es stimmt, das steckt in Jungs drin, dieses sich messen wollen eben auch. Und dafür nimmt man halt einen Stock oder macht dann daraus ein Schwert oder.
Ja, das sehe ich überhaupt so, nicht, ne? So. Das schreibt die Stokowski auch in ihrem Buch ziemlich am Ende,
dass man gar nicht weiß, wie früher die Steinzeitleute gelebt haben. Also man kann da wirklich alles behaupten. Und es gibt auch Indizien dafür, dass Frauen bei der Tierjagd auch dabei waren. Weil du musst nicht nur physische Stärke haben, um Tiere zu erlegen. Du musst auch schlau sein, du musst dich ranpischen. Und warum haben Menschen denn überhaupt Waffen etc. erfunden, eben um nicht ihre physische Kraft einzusetzen? Ja, also es ist absolut der Schmarrn zu glauben, dass Frauen immer nur gesammelt haben. Ich glaube das nicht. Ich glaube übrigens, kleiner Exkurs, wir dürfen ja hier abschweifen, auch nicht, dass Männer den Yoga erfunden haben. Ich bin ja großer Yoga-Fan und es heißt immer, Männer haben es erfunden und früher durften Frauen kein Yoga machen und jetzt könnt ihr alle froh sein, dass ihr Yoga machen dürft. Und es gibt auch Indizien dafür, dass Frauen, die in Wäldern gelebt haben, auch schon Yoga-Übungen gemacht und weitergegeben haben. Und ich könnte mir vorstellen, dass das in der Geschichtsschreibung Männer haben einfach unter den Tisch fallen lassen. Oder dass Frauen eben, ja, unterdrückt wurden. Aber ich wehre mich total gegen die These, dass Yoga von Männern erfunden wurde.
Aber vielleicht ist es auch ein anderer Punkt, weil es geht mir wie dir. Ich habe mich als Mädels geprügelt mit Jungs. Ich habe auch irgendwie mit Stöcken gefechtet oder so. Ich habe das auch alles gemacht. Aber ich finde, es kommt dann später der Punkt, wenn man aus diesem reinen Spielalter raus ist, wenn man so ins Teenie-Alter kommt. Für mich ist dann da, dass es kippt. Ja. Dass man dann von außen eher nahegelegt bekommt.
Genau.
Wie man sich als Mädchen oder als junge Frau zu verhalten hat. Ja. Ich glaube, das kippt. Ich glaube, wirklich als Kinder sind wir wahnsinnig ähnlich.
Ich war auch mit den ganzen Jungs die ganze Zeit unterwegs, bin auf Bäume geklettert, bin mit dem BMX rumgeschürt durchs Dorf. War absolut autark. Aber dann, wenn halt die Geschlechtsreife kommt, dann kriegen die Väter, glaube ich, Angst. Dann kriegen die Mütter Angst vor eben diesem bedrohlichen Wesen, das schlumpumpenartig sein Gemächt vor sich herträgt. Das habe ich mal gelesen. und dann vielleicht Kinder macht etc. pp.
Bei mir war das früher noch, aber das ist vielleicht auch total subjektiv bei mir gelaufen, dass das dann irgendwann einfach total gekippt ist. Total.
Aber das ist, glaube ich, ganz viel die Welt außen, die dir das anredet.
Das habe ich noch nicht zu Ende analysiert. Mm. Aber umso wichtiger ist es, dass Eltern früh Kindern, Jungs wie Mädchen, jede Form der emotionalen Entwicklung ermöglichen.
Ja.
Und da fängt es wirklich an. Und da haben wir aber auch eine Chance,
was
hinzukriegen. So, was hat sie denn noch gesagt, die Margarete?
Also sie hat wenig gelächelt. Das fand ich sehr interessant. Sie hat aber dann gelächelt, wenn es um ihre Hater ging. Sie hat natürlich, was heißt natürlich? Sie hat halt viele Hater im Internet, die ihr schreiben. Unter anderem, also am allerbesten hat ihr gefallen, als ihr eine Nicole auf Facebook schrieb. Wahrscheinlich steckt keine Nicole dahinter. Behaupte ich jetzt einfach
mal. Sie schreibt ja auch guten Abend, Fräulein Stokowski.
Genau, wenn es schon mit Fräulein
losgeht. Frau schreibt doch nicht Fräulein.
Wenn es mit Fräulein schon losgeht, ist eigentlich schon alles klar. Ich lese jetzt nur einen Teil darum vor, und zwar den allerschönsten Satz, der heißt: In meinen Augen sollten die Frauen und vor allem sie wieder viel mehr Demut und Respekt gegenüber Männern aufbringen, die ihr leichtes Lotterleben überhaupt ermöglichen.
Cool. Cool, das heißt, das ist irgendwie so ein Sugar Daddy, der da schreibt, oder was?
Wahrscheinlich. und da muss sie halt einfach nur lachen. Ja? Und sie macht es auch Spaß, dann mit diesen Leuten in Kontakt zu treten, weil man merkt auch, dass sie da einfach ein Interesse an Menschen hat und warum die so ticken. Und das fand ich sehr interessant, so die ganzen Reaktionen zu sehen. Aber natürlich bekommt sie auch, natürlich, jetzt sage ich wieder natürlich, dabei sollte es nicht natürlich sein, aber leider ist es das in unserer Welt. Sie bekommt auch ganz schlimme Beleidigungen zu hören und Morddrohungen. Und die gehen so weit, dass Leute sagen, ja, ich weiß, dass du heute Abend in Nürnberg liest, nimm dich in Acht, wir kommen und hauen dir eine rein oder so. Und dann hat sie auch eine Anwältin dafür inzwischen, der sie diese Sachen übergibt. Und sie ärgert sich einerseits wahnsinnig darüber, dass es ihr Arbeit macht, diese Menschen. Aber andererseits findet sie es auch wichtig, dass die Auswirkungen spüren. Das heißt, teilweise kann man die Leute wirklich ausfindig machen. Vor allem, weil manche so bescheuert sind und mit ihrem Klarnamen ihr schreiben. Und dann bekommen die auch eine Anzeige. Und meistens verläuft es dann leider trotzdem. Aber die Leute haben den Stress, dass sie Post von der Staatsanwalt kriegen und sich rechtfertigen müssen. Und bei dem einen war es sogar so, weil der im Ausland lebte, dass seine Mutter die Post von der Staatsanwalt bekommen hat, Staatsanwaltschaft bekommen hat und dann für ihren Sohn da gerade stehen musste. Und das hat die Margarete besonders gefreut und dann hat sie auch mal gelächelt.
Warum lächelt sie nicht?
Ich weiß es nicht. Ich glaube, einerseits ist sie ein introvertierter Typ, das entnehme ich auch aus ihren Büchern. Und ich denke auch, warum soll sie denn die ganze Zeit lächeln? Soll sie denn nett und sympathisch wirken? Warum überhaupt? Sie kämpft für eine ernste, wirklich wichtige Sache. Wir haben gerade über Morde gesprochen, die jeden zweieinhalbsten Tag in Deutschland stattfinden. Das ist alles wirklich nicht witzig.
Es meint auch nicht, dass man über so ein Thema oder bei so einem ernsten Thema natürlich nicht lächelt. Aber du sagst ja auch, als sie mit dir gesprochen hat, war sie sehr straight, ne? Und sehr cool. Und für mich ist es so, es gibt ja so dieses, vielleicht, viele Frauen machen es vielleicht auch noch oder man unterstellt es Frauen oft, gerade wenn sie so im Job sind, wenn sie lächeln, ist das so was Unterwürfiges ist oder dass sie schon mal vorab lächeln, um sich so eine emotional gute Basis zu schaffen,
um gemocht zu werden.
Ja. Und dann kann es die Gegenrichtung geben, dass man sagt, ich will jetzt feministisch sein oder ich kämpfe für die Gleichberechtigung und dann bin ich eben anders und bin tougher und dazu gehört nicht zu lächeln, was irgendwo auch eine Anpassung an männliche Verhaltensweisen wieder ist, was ich grundsätzlich nicht okay finde, weil ich finde, Feminismus hat nichts damit zu tun, so sein zu wollen wie die Männer und dann auch so straight rumzulaufen. Und ich finde, lächeln und gerade in einem Gespräch wie mit dir, wo man ja auch eine kurze zwischenmenschliche Begegnung hat, finde ich, vergibt man sich nichts, wenn man nicht dauerlächelt, aber wenn man mal kurz signalisiert, hey, ich ist freundlich jetzt hier so zwischen uns. Für mich ist das eine Qualität, die zwischen Menschen total wichtig ist. Ja. Und ich möchte nicht aufhören zu lächeln. Nicht, wenn es um wichtige Themen geht, dann lächle ich auch nicht. Oder wenn ich was durchkämpfen will. Aber so finde ich Lächeln was sehr Schönes.
Naja, sie lächelt wirklich nur, wenn sie den innersten Antrieb zum Lächeln verspürt. Also sie lächelt jetzt nicht aus Höflichkeit oder aus Freundlichkeit. Und ich kam mir ein bisschen doof vor, weil ich sie natürlich angelächelt habe, als ich zu ihr kam mit meiner Bitte und sie überhaupt nicht zurückgelächelt hat, was ungewohnt ist, weil die Spiegelneuronen ja eigentlich dafür sorgen müssten, dass du automatisch zurücklächelst. Das fand ich sehr ungewohnt und ich dachte dann auch so, oh Gott, jetzt bin ich da so unterwürfig lächelnd angekrochen gekommen. Ich hätte auch so ein bisschen cooler sein können, aber Quatsch. Muss
aber
man
du bist
nicht
angekrochen gekommen, nur weil.
Ja, mir kam es dann aber so vor, weil sie halt so, ne, so steinern blieb irgendwie.
Aber eigentlich sollte es doch voll die Frauensolidarität geben, ne? Dass man das Gefühl hat, gerade wenn man so thematisch auf einer Wellenlinie ist, dass es eine gute Begegnung
das
ist.
Stimmt, aber warum soll man jemand Fremdes, den man nicht kennt, anlächeln? Ich meine, dass ich sie anlächle, ist klar, ich kenne sie irgendwie. Ich kenne sie und finde sie toll. Aber sie hat mich ja noch nie in ihrem Leben gesehen. Sie weiß ja gar nicht, ob ich vielleicht total bösartige
ob
Bitch
du eine
bin
Haterin
irgendwie.
Bist.
Ja, vielleicht. Naja. Warum soll sie mich dann anlächeln? Einfach nur, um gemocht zu werden. Und sie schreibt auch in dem Buch, mit Lächeln ist noch nie jemandem geholfen worden. Also im Feminismus sollte man niemals irgendwas versuchen wegzulächeln. Das mag radikal sein. Aber es hat mich sehr beeindruckt. Ich musste mich aber selber am Riemen reißen, um sie nicht unsympathisch zu finden erstmal. Ja, weil du es halt einfach nicht gewohnt bist. Weil ich vorher Sylvie Mais des Zoom-Models gesehen habe auf RTL. Kurze Anmerkung für die Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich musste das angucken, weil ich es kommentiert habe für nordbayern.de. Und die Sylvie Mais, mein Gott, was lächelt die.
Aber es ist ja kein Lächeln.
Es ist kein einziges Mal ein echtes Lächeln. Ich habe Sylvie Mais noch nie echt lächeln sehen. Aber jetzt schweifen wir ab.
Ja, vielleicht auch nicht. Vielleicht ist das unser nächstes Thema.
Sylvie Mais. Möchte ihr eigentlich nicht noch mehr Aufmerksamkeit geben, als ich hier durch den Kommentar auf nordbayern.de schon gegeben habe.
Aber da ging es ja jetzt auch um ein anderes Thema, ne? Bei dem Kommentar, so um das
Dissus.
Körperbild.
Ja, es ging nicht um Dissus, es ging darum, was sie mit diesen armen Frauen treibt, die zu ihr in die Show kommen. Man kann natürlich sagen, selber schuld.
Ich kenne die Show gar nicht.
Ja, sei froh. Schau sie dir gar nicht an.
Wie heißt die denn?
Sylvie Dissous Models.
Und die modeln alle nur immer in Dissous?
Ja, es geht ja darum.
Also geht es darum, Dissous zu verkaufen oder Frauen zu verkaufen?
Ja. Ich habe in meinem Kommentar auch Sylvie als eine Art Puffmutter bezeichnet. Es wurde mir rausgestrichen. Ich verstehe es auch. Aber es kam mir auch so ein bisschen vor, so. Weil sie meinte so, ja, ich bin jetzt schon über 40.
Und, ist sie schon über 40?
Nee, sie ist 40. Ich bin 40 und jetzt muss mal irgendwie eine Jüngere her. Ich kann ja nicht ewig mit dem Alter noch modeln, so. Dabei sieht sie natürlich top, top, top aus, ja. Also zumindest im Fernsehen. Und ja, jetzt muss mal eine Jüngere her, die meine Linie präsentiert. Aber ganz wichtig ist, dass sie nicht zu viel Sex zeigt, weil das ist billig. Sie muss niedlich, sexy und flirty sein. Dafür steht meine Linie. Und da ich schon fast am liebsten, hätte ich dann schon wieder ausgeschaltet.
Hast du das freiwillig geguckt?
Natürlich nicht, das habe ich ja gerade gesagt.
Nur für den Kommentar musstest du es gucken.
Ja, ich wurde gebeten, das einen Kommentar drüber zu schreiben. Und natürlich in meiner Ehre als MWD-Podcasterin komme ich da natürlich nicht aus. Und es hat schon ziemlich viel Spaß gemacht, sich so über die Tastatur zu ergeben. Aber die Sendung anzugucken, die dauert ja auch 2 Stunden, war fast unerträglich. Also dieses Frauenbild, da braucht man ja gar nicht anfangen. Ich wusste gar nicht, wo ich anfangen soll. Frauen als Lustobjekt, ja. Frauen, deren körperliche Grenzen nicht akzeptiert werden. Also da gab es wieder das große Makeover dann, ne? Ich schau mal auf die Zeit. Ach je, wir sind schon echt viel, wir haben schon wieder so viel geredet, Ute. Das macht doch immer so viel Spaß. Das ist
okay. Ich bin immer noch erkältet.
Ja.
Obwohl ich auf Kuba war.
Ja.
Und auf Kuba hatte ich auch einen Dessous-Moment sozusagen. Ja. Ein Bikini-Moment. Weil wir durften mit einem Katamaran fahren. Wir waren, wie gesagt, fast nur Kolleginnen, also Frauen. Und alle so, ja, und ich ziehe mich aber erst aus, wenn wir wirklich draußen sind und dann auch schwimmen gehen, vorher nicht. Und ich habe mich gleich in meinem Bikini aus, weil ich Sonne, dann ziehe ich mich aus, das finde ich einfach schön. Und dann waren wir irgendwann alle in unserem Bikini und es war cool, aber unser primäres Thema waren unsere Bäuche. Alle haben gesagt, vor der Geburt meiner Kinder hatte ich einen total tollen Bauch, jetzt leider nicht mehr. Und dann haben wir wirklich nur noch auf unsere Bäuche geguckt und es war irre, wie besetzt wir sind von diesem Thema.
Und besessen.
Und besessen. Ja. Und es schränkt einen in der Genuss dieses Momentes einfach ein. Und
ja, das ich meine, ist ihr so seid auf einem irre. Katamaran auf Kuba, fahrt da durch die Gegend und was macht ihr? Guckt eure Bäuche an, anstatt das wunderbare Meer.
Wir haben auch das Meer angeguckt. Wir waren auch schwimmen und wir haben auch total viel rumgetrunken. Also das ging alles schon. Aber es war wirklich für alle mal eine Bemerkung wert oder ein Gedanken wert. Und auch Frauen, die wirklich tolle Körper haben, haben gesagt, ja, früher hatte ich aber weniger Bauch.
Du, auch wenn sie keinen tollen Körper haben, oh, ich meine, ich habe noch nicht mal ein Kind bekommen, was soll ich denn sagen über meinen Bauch? Echt.
Ja, aber ist das nicht verrückt, wie tief es sitzt?
Das macht mich so traurig.
Wie tief es sitzt, also ich hatte noch so ein Erlebnis, ich war mit einer Freundin auf Zypern dieses Jahr und habe ganz fleißig Lori Penny am Strand gelesen. Und dann meinten wir zwei, wir müssten auch noch so auf so Felsen so tolle Urlaubsbilder von uns machen im Bikini, wie das halt so die ganzen jungen Mädels am Strand schon gemacht hatten. Und dann habe ich die Bilder gesehen.
Für Instagram.
Genau. Und habe wieder auf den Bildern von mir nur meinen Bauch gesehen. Und habe dann wirklich aus dem Urlaub eine WhatsApp an einen Ex-Freund geschrieben, wie er denn eigentlich meinen Bauch findet. Und er hat dann zurückgeschrieben, wieso? Ist irgendwas mit dir? Ist doch alles okay? Also er hat das Thema gar nicht verstanden.
Ja,
und dann habe ich wieder so gelernt, das ist ja nur in meinem Kopf.
Ja, es ist auch. Es ist auch.
Und das finde ich so also schlimm an diesen Sendungen, weil es halt junge Mädels gucken. Und ich weiß eben, dass schon 10-jährige Mädchen sich mit ihrem Bauch tatsächlich beschäftigen und sagen, der ist dicker als bei meiner Freundin.
Ja.
Und dann sich fragen, ist das noch okay?
Ja.
Und wenn die dann on top noch so eine Sendung gucken, verzerrt das total die Selbstwahrnehmung, das finde ich einfach bitter.
Ja, und das, also ich frage mich wirklich, welche sadistischen Fernsehmenschen auf die Idee gekommen sind, überhaupt so eine Sendung zu machen, weil man weiß schon von Germany's Next Topmodel, wozu das führt, ja, dass Generationen von Teenagerinnen zu Essstörungen erzogen werden. Und jetzt wird diese Sendung auch nochmal geklont und es wird nochmal eins draufgesetzt, weil die alle nur im Bikini rumrennen da. Ja.
Aber weißt du, ob die Sylvie Mais auch die Produzentin ist?
Nee, das weiß ich leider nicht. Könnte ich mir aber vorstellen, weil, wie wir schon vorhin gesagt haben, im Vorgespräch, sie ist echt eine knallharte Geschäftsfrau, ne?
Könnte mir das auch gut vorstellen.
Ich meine, sie hat erwähnt in so einem Gespräch mit ihren Kandidatinnen, dass sie selbst an Essstörungen gelitten hat, früher. Und jetzt hat sie aber alles unter Kontrolle, weil sie jetzt ganz viel Sport macht. Wo ich mir aber auch denke, naja, Sportsucht ist auch ein Thema, ne?
Und es geht immer um Kontrolle. Es geht immer um diesen Moment der Kontrolle.
Ja. Ja.
Also, dass Frauen schon sagen, auf Pressereisen wird auch gerne mal viel gegessen. Jetzt muss ich aber nächste Woche wieder mal weniger machen, ne? Weil ich merke schon, der Bauch hier, wie der Rock, wieder der Bauch, der Rock ist eng geworden. Also dieser Moment der Kontrolle ist eigentlich auch das, was ich schlimm finde.
Ja, wir müssen unsere Körper absolut kontrollieren. Hast du mal die Strumpfhosen in einem großen Bekleidungsgeschäft einer großen Kette gesehen, wo es in jeder Fußgängerzone ungefähr 2 Läden gibt? Na, jedenfalls die Strumpfhosen-Section da. Also wenn du da hingehst und eine Strumpfhose kaufen willst, dann gibt's Control Top Tummy Hold Tights, Shape Up Tummy Thigh Tights, Shaping High Waist Tights, Support Complete Hold Tights, Bare Legs Light Support Tights, Push Up Bottom Lift Tights.
Das ist so krass.
Also Wahnsinn. Es geht nur um Kontrolle. Du musst deinen Körper verändern, kontrollieren, Wahnsinn. So wie er ist. Ist er nicht gut genug? Du musst alles liften und supporten und kontrollieren. Ich meine, die Strumpfhosen heißen Control Top Tummy. Also Tummy heißt ja Bauch, ne? Mhm. Also da geht es auch die ganze Zeit um Bauch.
Das wusste ich gar nicht, dass Tummy Bauch heißt. Das habe ich wieder was gelernt.
Ja.
Sehr gut.
Und erstens das, zweitens finde ich schlimm, dass bei diesen Kandidatinnen überhaupt nicht auf ein Nein geachtet wird. Also sie wurden dann umgestylt, mussten alle ihre Haare lassen und ihre Wimpern und alles Mögliche, die halt teilweise falsch waren, nicht ihre echten Wimpern. Und die haben alle geweint und
die mussten ihre echten Wimpern rausreißen lassen. Ja, genau. Und durch längere Implantate und da hat sich
Silvi gefreut. Silvi selber, hüftlange Haare, falsche Wimpern, ja, und sagt so, Mädels, ihr müsst natürlich sein in dem Job. Ihr müsst wie eine leere Leinwand sein, die man bemalen kann, ja, aber selber ganz schlechtes Vorbild. Und da war eine Frau, eine Kandidatin, die meinte dann ernsthaft, wenn sie jetzt 10 Zentimeter kürzere Haare hat, die dann nur noch bis zur Schulter gehen, sehe ich dann immer noch so zart und puppenhaft aus? Und dann meinte die Maskenbildnerin, ja, und sexy dazu.
Ne? Wie alt war die?
Anfang 20, so, alle Anfang 20. Horror, diese Sendung, wirklich. Es gibt nur noch eine Folge jetzt, Gott sei Dank, und die Einschaltquoten sind Gott sei Dank auch unterirdisch. Ich hoffe, dass dieser Zeitgeist der Body Positivity und diesen profeministischen Zeitgeist, den wir ja auch haben, dass der auch mal bei den Zuschauern und Zuschauerinnen angekommen ist.
Ich weiß es nicht, ich wage da irgendwie keine Prognosen, weil solche Sendungen ploppen immer wieder auf, ne? Also ich sehe es eben bei den jungen Mädels, dass das Thema da ganz stark ist. Und dass die auch schon cool angezogen sein wollen und so, schon mit 10 oder 11, was für mich mit 10 oder 11 so überhaupt gar kein Thema war. Mhm. Ich weiß nicht, da ist, glaube ich, mal irgendwann was losgetreten worden, ich weiß nicht wann und wie. Ich kann das nicht analysieren, aber ich habe das Gefühl, das läuft das Ding, ob es so eine Sendung gibt oder nicht, ich habe das Gefühl, das läuft.
Ja, man muss auch nochmal gucken, es gibt so ein paar große Unterwäschehersteller, vor allem einer, dessen Plakate hängen in der ganzen Stadt riesengroß und diese Frauen auf den Plakaten und auch wie die halt gefotoshoppt sind und alles, ist für mich inzwischen völlig aus der Zeit gefallen, genauso wie Silvis Sendung, da sind Frauen, die entsprechen diesem absoluten Körperideal von Victoria's Secret oder eben diesem 80er, 90er Schönheitsideal. Und diese Labels, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es so ist, aber die haben anscheinend noch nie was von Diversität bezüglich Körpern gehört oder von Body Positivity. Und es gibt ja auch Unternehmen, denen es immer wieder vorgeworfen wird. Zum Beispiel hat ein Chef mal eines solchen Unternehmens gesagt, das wollen die Leute nicht sehen, ja, die normale Frauen. Aber ich frage mich immer so, wer sind denn die Leute? Also ich sehe das gerne und ich verstehe auch nicht, warum das ein Verkaufsargument ist, dass Frauen super gefotoshoppt, makellos und dünn sind. Weil ich glaube jetzt nicht, dass wenn ich diese Unterwäsche kaufe, dass ich dann sofort auch so aussehe. Oder ich will ja auch gar nicht so aussehen. Oder warum ist es so? Dass das immer noch so propagiert wird, dieses Körperideal, dieses altmodische, sag ich jetzt einfach mal.
Das ist echt komplex. Ich meine, ich fand damals diese Darf-Werbung, das waren ja dann Frauen mit vielen verschiedenen Körpern einfach. Mhm. Ich fand das schon so ein entspannendes Moment. Ich fand das immer schön, das zu registrieren und drauf zu gucken. Aber ich hatte auch nie die Utopie, dass das grundsätzlich was ändern kann. Es war ein netter Versuch. Es war auch ein großes Unternehmen. Ich glaube, da steckt auch Johnson oder irgendwie?
Ja, wenn so wir jetzt Namen nennen, dann kann ich auch sagen, welchen Unterwäschehersteller ich meine. Ja. Das war Calzedonia, die, wo ich mich jedes Mal wirklich aufregen muss, wenn ich die Werbung im Bahnhof und überall sehe.
Also ich bin da so, wie gesagt, mein Bauch ist für mich ein Thema, wobei ich als Kind schon so ein Bäuchlein hatte irgendwie. Kann ich es nicht genau aufdröseln, natürlich, warum ich da nicht lockerer drüber stehe. Aber bei dieser Unterwäschewerbung, wenn ich an diesen Läden vorbeigehe, dann sehe ich wirklich, ob mir der BH gefällt oder
das
so.
Da gucke
ich,
Läden.
Weil für mich ist das bei diesen Werbungen, ich registriere diese Frauen, das ist vielleicht auch schon schlimm, das sind für mich gar keine richtige Frau. Das ist
Puppen,
wie,
ne?
So eine Kleiderpuppe für mich.
Ja, ja.
So. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich jetzt die Unterwäsche kaufe in der Hoffnung, dass ich dann aussehe wie die, weil es ist ja komplett absurd.
Ja, aber was ist denn sonst das Verkaufsargument? Warum müssen die denn so aussehen auf den Plakaten? Alle gleich, alle weiß, weißt du? Und ich meine gar nicht mal die Unterwäscheläden. Das ist ja wirklich diese Calzedonia-Werbung, die ist einfach überall. Und sie ist riesig. Und jedes Mal, wenn ich vorbeigehe, denke ich, jedes Mal, wenn ich vorbeigehe, stirbt ein kleiner Teil Feminismus stirbt wieder ab. Weißt du? Jedes Mal, wenn eine Teenagerin da vorbeiläuft oder auch wenn ein Mann da vorbeiläuft und denkt, so muss meine Freundin aussehen. Weil so haben Frauen auszusehen. Ja. Teenagerin denke ich, Mensch, ich sehe so nicht aus. Das Ding ist, dass diese Frauen Ausnahmefrauen sind. Und dann werden die noch gefotoshoppt.
Ja, eben. Die sind ja das noch sind, gar das, nicht mal komplett
gibt's
echt.
Gar nicht.
Ne?
Gibt es nicht. Also wir hungern da oder wir geiern da Schönheitsidealen hinterher, die es nicht mal gibt. Ja. Und das ist doch unglaublich. Ja, kommen wir zu unseren Rubriken. Also feministische Momente haben wir jetzt eigentlich schon einige besprochen. Ich habe noch einen. Zwar ist mir aufgefallen, vor allem in Berlin, aber auch gestern bei der Lesung, dass ich immer mehr Frauen sehe mit Pony. Aber eben mit einem extrem kurzen Pony. Und ich habe mich gefragt, warum das so ist. Erst dachte ich so, naja, Ponys sind doch eigentlich was voll Süßes, Liebes, Kleinmädchenhaftes. Und dann dachte ich, ja, liegt es vielleicht daran, dass der Feminismus gerade so wächst, dass die Frauen sagen so, hey, aber wir wollen euch doch nichts Böses, wir wollen nicht bedrohlich dabei aussehen, deswegen schneiden wir uns alle süße Ponys. Aber andererseits sind es halt sehr kurze Ponys und die wiederum haben nochmal eine ganz andere Wirkung, oder Ute?
Also ich finde diese kurzen Ponys, also Frauen mit diesen kurzen Ponys immer sehr tough. Auf mich hat das so ein Signal, ich bin eine toughe, coole Frau. Oft sind die auch so alternativ schick, so trendy angezogen. Und für mich ist das Gegenstatement gegen süß. Ich habe den Pony so kurz hier, weil ich cool bin und nicht, weil ich süß bin. Also für mich, ich sehe das nicht so, dieses Süße, was du sagst, sehe ich darin nicht so.
Mich erinnert es auch an die Riot Girl-Bewegung aus den 90ern. Das war so eine feministische, subkulturelle Bewegung, die darauf hinweisen wollte, dass eben in dieser Hardcore-Punk-Szene einfach zu viele männliche Musiker sind und auch zu viele männliche Zuhörer und Fans. Und die hatten auch überwiegend so einen kurzen Pony. Und ja, ich finde es eine coole Sache. Ich habe meinen auch mal so kurz geschnitten. Ich finde, mir steht es einfach nicht. Voll schade. Jetzt gerade lasse ich ihn rauswachsen, eben nicht diesen süßen Pony zu haben. Aber ja, in der Mode schlagen sich auch solche Bewegungen nieder. Und das ist mir positiv aufgefallen.
Ich hatte auch mal einen Pony, sah schrecklich aus. Ich habe kein Ponygesicht, weder kurz noch lang. Brutal. Echt schlimm.
So, jetzt haben wir noch unsere letzte Rubrik, unsere Frau der Stunde. Die haben wir eigentlich auch schon, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Wir wollten es diesmal in Antifrau der Stunde umtaufen, denn Sylvie Mais regt mich und als ich dir erzählt habe, auch dich wahnsinnig auf, oder?
Ja, weil es so eine schlimme Mischung ist, weil ich denke, die ist eine harte Geschäftsfrau, die verkauft dieses Frauenbild, die verkauft Frauen, um damit Geld zu machen und nicht zu knapp. Das finde ich so arg. Und die, weiß gar nicht, die hat Kinder, oder? Selber auch. Ich glaube, die hat doch.
Die hat ein Kind.
Ein Kind.
Ein Sohn hat sie.
Einen Sohn. Mhm. Also die auch nicht zu reflektieren, das ist kein Gedanke bei ihr, was sie damit auslöst. Und das finde ich ganz schlimm. Und von dafür ist sie wirklich eine Antifrau. Also nichts anderes als eine Antifrau der Stunde.
Mhm.
Genau, ich habe ja schon gesagt, dass sie auch ein schlechtes Vorbild für ihre Kandidatinnen ist, die sie zu irgendwelchen Sachen zwingt, was für mich absolut übergriffige Handlungen darstellen. Sie respektiert überhaupt nicht die körperlichen Grenzen, also im Sinne von, die Frauen sagen, sie wollen das nicht und Silvi sagt, ach, ich weiß, was gut für dich ist. Ich akzeptiere kein Nein. Wenn was für eine Botschaft transportiert das denn in Zeiten von MeToo? Dass die Grenzen nicht akzeptiert werden.
Wobei ich auch immer wieder krass finde, dass es Frauen gibt, die da mitmachen. Ne?
Ja.
Die halt auch die das, halt. Die nutzen das halt auch für sich, weil sie denken, dann bin ich mal.
Die werden dann berühmt.
Öffentlich und dann passiert was mit mir plötzlich. Und lassen dafür sich ja tatsächlich missbrauchen und das finde ich auch eine wichtige Sache, sonst würde es ja nicht funktionieren. Ne? Ja.
Ja, schön war es wieder. Danke, Ute.
Ja. Es ist auch nett, mal nur zu quatschen.
Ja,
finde ich heißt auch. Nur? Es ist auch nett zu quatschen.
Und es ist total wichtig. Aber nächstes Mal haben wir wieder einen Gast im Auge und ein Thema. Aber das verraten
das
wir
verraten
erst
wir jetzt
in zwei Wochen.
Genau.
Vielen, vielen Dank fürs Zuhören.
Danke, genau.
Meldet euch gerne bei uns, wenn ihr Themenvorschläge habt oder Kritik an redaktion@nordbayern.de. Ansonsten habt
Ciao.
Viel Spaß.
Genau. Ciao.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.